ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Anschwart im Studio. Die frühere Berliner Gesundheitssenatorin Karleitsche ist vom Landgericht wegen Bestechlichkeit zu einer Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah als erwiesen an, dass die SPD-Politikerin ihre Hochzeit vom mitangeklagten Eigentümer einer Marketingagentur kostenlos mit ausrichten ließ. Beide Angeklagten hatten im Prozess ihre Unschuld beteuert. RBB 24 Gerichtsreporter Ulf Morling.
Es hätten doch alle Warnlichter angehen müssen, sagt der Vorsitzende Richter Bohmeier mit ruhiger, aber eindringlicher Stimme in der Urteilsbegründung und er fährt fort, dass die angeklagte ehemalige Gesundheitssenatorin doch selbst in einer Antikorruptionsabteilung einmal beschäftigt gewesen sei. Die 36. Große Strafkammer verurteilt Karleitsche wegen Bestechlichkeit zu einer Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren und dem Zahlen ihres mutmaßlichen Korruptionsgewinns von 6.200 Euro. Gerichtssprecherin Inga Wahlen.
Da muss man sich vielleicht klar machen, dass Korruption nicht nur in der Form vorkommt, dass da ein großer Geldkoffer am besten noch mit der Aufschrift Bestechungsgeld übergeben wird, sondern solche Fälle laufen häufig subtiler ab, ohne dass die Beteiligten ausdrücklich darüber sprechen oder ausdrücklich bestimmte Leistungen als Bestechungsleistungen bezeichnet haben. Und genau von so einem Fall ist das Gericht hier ausgegangen.
Die angeklagte damalige Gesundheitssenatorin war seit Januar 2019 im Gespräch mit dem mitangeklagten Chef einer Marketingfirma über eine Werbekampagne für Berliner Jugendliche, den Pflegeberuf zu wählen. Tausende Beschäftigte fehlten allein in Berlin. Im Februar 2019 heiratete Karleitsche dann in Salzburg. Die spätere Berliner Feier sollte eine andere Agentur ausrichten. Doch dann fragte die damalige Senatorin, ob der Mitangeklagte mit seiner Firma doch nicht die Einladung verschicken könne, das Gästemanagement übernehmen und die Berliner Feier planen könne, zum Beispiel auch, wann die Eistorte angeschnitten werden solle. Dieser private Auftrag habe nichts zu tun gehabt mit dem Projekt für den mitangeklagten Unternehmer für die Senatsverwaltung eine Werbekampagne für den Pflegeberuf zu machen, so Karleitsche. Ich habe und hätte mich niemals bestechen lassen, beteuert die frühere Gesundheitssenatorin noch in ihren letzten Worten heute Morgen. Ihr Verteidiger Robert Unger.
2019 war diese Hochzeitsfeier. Im Jahr 2022 fand eine Durchsuchung statt, auch bei Frau Karleitsche. Da hat sie das allererste Mal davon erfahren, dass die Agentur keine Rechnung gestellt hatte und diese nicht bezahlt worden ist. Sie hatte mit ihrem Mann die Arbeitsteilung, und die auch absolut nachvollziehbar ist und auch bewiesen ist, weil nur von seinem Konto und nur er hat die ganzen Rechnungen der Hochzeit bezahlt, dass er sich um die Abrechnung der Hochzeit nach der Durchführung der Hochzeitsfeier kümmert. Sie hat das allererste Mal 2022 davon erfahren und war tief bestürzt, als sie das gehört hat.
An dem Eindruck, dass Staatsbedienstete, auch Senatorinnen, ohne persönliche Vorteile handelten, zweifelten die Bürger und Bürgerinnen durch solche Taten, hieß es im Urteil. Das Vertrauen in den Staat komme ins Wanken. Die heute wegen Korruption verurteilte frühere Senatorin und der Mitangeklagte gehen in Revision gegen das Urteil.
Ulf Morling berichtete. Signalstörungen, Sperrungen wegen des Abrisses einer Autobahnbrücke, irgendein Ungemach droht derzeit immer bei der Berliner S-Bahn. Am Morgen gab es im Osten auf der Ringbahn nur einen 30-Minuten-Pendeltakt. RBB 24 Inforadio-Reporter Markus Streim war am Ostkreuz.
Vor allem auf der Ringbahn gab es bis zum Mittag massive Einschränkungen, also hauptsächlich wegen einer Störung im Bereich Frankfurter Allee. Für die S-Bahn-Kunden, die ich hier getroffen habe, eine echte Geduldsprobe.
Ich habe über eine halbe Stunde gebraucht, um überhaupt erstmal ans Ziel zu kommen.
An der Anzeigetafel stand nichts weiter, außer dass die Züge nur bis Greifswalder Straße fahren, und Durchsage gab es eigentlich nicht.
Und was genau hat denn nun zu diesem Pendelverkehr geführt? Ich hatte den Pressesprecher der S-Bahn, Marian Günther, am Mikrofon, und er bedauerte es, dass die Ringbahn neben dem Ausnahmezustand am Dreieckfunkturm nun schon wieder betroffen war.
Zwischen Ostkreuz und Frankfurter Allee ist heute früh eine Störung am Gleis aufgetreten. Dann hatten wir heute früh im Bereich Prenzlauer Allee noch einen Polizeieinsatz wegen Personen im Gleis.
In der Summe all dieser Probleme, die täglich auftreten, ist es den Fahrgästen zu viel.
Entweder sind Tiere auf dem Gleis oder Menschen auf dem Gleis oder Signalstörungen oder Fahrer nicht angetreten.
Und das setzt sich den ganzen Tag dann fort.
Ja, und was sagen die Verantwortlichen zu dem Unmut ihrer Kunden? S-Bahn-Sprecher Mariam Günther?
Ganz klar, die Infrastruktur ist leider sanierungsbedürftig. Wir erneuern Schienen, Weichen, auch Signaltechnik überall im S-Bahn-Netz. Aber diese Arbeiten sorgen eben genau dafür, dass die Infrastruktur weniger störanfällig wird. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir unseren Fahrgästen einen zuverlässigen S-Bahn-Verkehr anbieten können.
Ein bisschen Hoffnung gibt es dann aber doch für die Ringbahn. Die Unterbrechung am Funkturm soll in 3 Wochen dann beendet sein. Heute wurde die Route der Ersatzbusse ja noch optimiert. Und das soll immerhin ganz gut angelaufen sein,
sagt Reporter Markus Streim. Bürokratieabbau, den hat sich auch Brandenburg vorgenommen. Erste Maßnahme der Landesregierung: Kommunen sollen ab dem Sommer Aufträge bis zu 100.000 Euro ohne Ausschreibung vergeben können. Doch es gibt noch mehr Vorschläge, die wurden heute diskutiert. RBB-Landtagsreporterin Amelie Ernst.
Die Liste mit Verbesserungsvorschlägen, die Christian Lau mit in den Ausschuss für Bürokratieabbau gebracht hat, ist lang. Der Klempnermeister aus Prenzlau vertritt die Kreishandwerkerschaft in der Uckermark und hört seine Kolleginnen und Kollegen immer wieder klagen über das viele Papier, das ausgefüllt werden muss, um an einen öffentlichen Auftrag zu kommen.
Wir füllen alle diese Formblätter aus. Es sind ca. 10, 15 Stück, je nach Ausschreibung. Zum Schluss sind wir auf dem zweiten Platz und keiner ist der Gewinner, außer der Erste sozusagen. Alle haben umsonst gearbeitet. Arbeitszeit ist Geld und da müssen wir Einsparungen machen. Das Einfachste wäre dort, dass wir die Formblätter nachreichen, wenn derjenige geklärt ist, der den Auftrag bekommen soll.
Die Liste der Vorhaben von SPD-Wirtschaftsminister Daniel Keller ist ebenfalls lang. Eine eigene Stabsstelle in seinem Haus stelle derzeit sämtliche Vorgaben bei Vergaben, Fördermittelanträgen und Genehmigungsverfahren auf den Prüfstand. Keller setzt auf Digitalisierung, sodass Handwerksbetriebe beispielsweise ihre allgemeinen Unterlagen künftig nur noch einmal auf einer zentralen Plattform hinterlegen können und nicht für jede Ausschreibung neu.
Es würden deutlich Verfahrenserleichterungen sowie für die Vergabestellen als auch für die Unternehmen geschaffen werden.
Auch die Ausschreibungen selbst sollen künftig noch stärker digitalisiert werden und auf einer zentralen Plattform abrufbar sein. Das sei auf jeden Fall der richtige Weg, meint auch Handwerkervertreter Christian Lau. Allerdings müsse es trotzdem die Möglichkeit geben, Rückfragen zu stellen. Analog.
Dann schreibt man eine E-Mail, dann kommt eine automatische E-Mail zurück. Der Mitarbeiter ist zurzeit nicht erreichbar. Dann probiert man es mit Telefon. Und da kommt eine ähnliche Antwort. Also wenn das alles digital ist, müssen auch mehr als eine Person erreichbar sein über diese E-Mail.
An vielen Punkten steuern Unternehmervertreter, Kommunen und Landesregierung beim Bürokratieabbau in dieselbe Richtung. Allerdings würden Kommunen und Unternehmen auch gern das Vergabegesetz streichen. Das regelt, dass Mitarbeiter bei öffentlichen Aufträgen mindestens 13 Euro pro Stunde verdienen müssen. 18 Cent mehr als der allgemeine Mindestlohn.
Ja, reden wir von einem Unterschied von 18 Cent, der wirklich in keinem wirtschaftlichen Verhältnis steht zu dem Aufwand, den er produziert,
sagt Josefine Bowe vom Brandenburger Landkreistag. Diesen Extraaufwand würden sich Kommunen und Betriebe bei Ausschreibungen gern sparen. Die Gewerkschaften sind allerdings dagegen. Und auch die rot-lila Koalition will den Vergabemindestlohn perspektivisch sogar auf 15 Euro erhöhen. Dieser Punkt dürfte also erstmal auf den To-Do-Listen bleiben.
Amelie Ernst berichtete aus Potsdam. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg muss sparen. Wie? Dafür hat die RBB-Geschäftsleitung heute auf einer Belegschaftsversammlung 150 Vorschläge gemacht. Thorsten Südow hat die Einzelheiten.
Die Einsparungen im Umfang von 22 Millionen Euro betreffen alle Abteilungen des Senders. Intendantin Ulrike Demmer spricht von einem schmerzhaften Prozess.
Beim RBB gibt es eine Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben. Und um diese Schere zu schließen, müssen wir uns verändern. Dazu müssen wir schmerzhafte Einschnitte vornehmen. Wir nehmen diese Einschnitte aber vorrangig im Personal und in den Strukturen vor. Das geht nicht ganz unbemerkt am Programm vorbei. Aber wir machen das alles, um möglichst viel Programm machen zu können und auch künftig neue Programme entwickeln zu können.
Die Nachrichtenredaktionen aller RBB-Radiowellen sollen zusammengefasst und der RBB-Text eingestellt werden. Starke Marken des Rundfunks Berlin-Brandenburg sollen gestärkt werden.
Hallo zu der Tag in Berlin und Brandenburg.
Das erfolgreiche Format der Tag soll auf Vorschlag der RBB-Geschäftsführung auf den Sonnabend ausgedehnt werden und auch das Heimatjournal übernehmen. Beim jüngsten Publikum will sich der Sender auf die Marke Das Sandmännchen konzentrieren und den Podcast Ohrenbär nach mehr als 30 Jahren einstellen. Die Regionalstudios und Regionalbüros sind von den Veränderungen weitgehend ausgenommen. Die Einsparungen von 9 Millionen Euro sind laut Intendantin Demmer erforderlich, um im nächsten Jahr die Zahlungsfähigkeit abzusichern. Hinzu kommen 13 Millionen Euro für die digitale Transformation des Senders. Die rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RBB haben jetzt die Gelegenheit, ihre Meinung zu den etwa 150 Vorschlägen einzubringen und Änderungsvorschläge zu machen. Diese Vorschläge müsse die RBB-Führung ernst nehmen, sagt die Personalratsvorsitzende Martina Schrey.
Das muss ernst gemeint sein, weil sonst wäre der Vertrauensverlust enorm. Wir werden darauf achten als Personalrat, dass genau das passiert, was Sie angekündigt haben, dass man sich äußern kann, dass man andere Vorschläge machen kann oder dass man eben auch gute Argumente dagegen finden kann. Ich hoffe sehr, dass das dann auch gehört wird. Das bleibt abzuwarten, aber Sie haben es versprochen und wir werden Sie in Ihrem Wort messen.
Trotz der Einsparungsvorschläge, die einem Umfang von 254 Personalstellen entsprechen, müsse der Rundfunk Berlin-Brandenburg seine Informationsaufgaben für die Menschen in der Region erfüllen, fordert Wolfgang Porsche, Co-Vorsitzender des RBB-Redaktionsausschusses.
Das Wichtigste, was wir haben im RBB, ist unser Programm. Dafür leben wir, das ist unsere Arbeit, das ist unser Kerngeschäft. Aufgabe muss es jetzt sein, dass diese Sparmaßnahmen, diese Einschnitte möglichst gering sind im Programm und dass wir weiterhin unseren Auftrag vor allem erfüllen können für die Menschen in Berlin und Brandenburg, für die wir da sind. Das heißt nicht nur on-air, sondern vielleicht auch off-air, dass wir weiterhin präsent sind in der Fläche, in der Region und in Berlin.
Betriebsbedingte Kündigungen von Festen und Beendigungen freier Mitarbeiter sollen laut RBB-Geschäftsführung möglichst vermieden werden.
Der Bericht von Thorsten Südow.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Sie spielt, lacht und weint wie andere Kinder. Frieda hat das Down-Syndrom. Deswegen braucht sie bei allem, was sie tut, viel Unterstützung. Aber seit kurzem kann Frieda zum Beispiel allein Orangen auspressen. Für ihre Mutter Verena Wendler grenzt das fast an ein Wunder.
Dass sie dann in die Küche geht frühmorgens und einfach ein Stück weit alleine was tut und mir auch ein Stück weit was abnimmt. Endlich. Schön. Ich bin stolz, dass es endlich geht. Diesen Moment dann endlich erleben zu dürfen, naja, Gänsehaut.
Frieda lebt zusammen mit ihrer Mutter Verena Wendler in Luckenwalde. Die 14-Jährige ist geistig stark eingeschränkt. Sie lernt nur sehr langsam, am besten durch Bewegung, am liebsten beim Tanzen.
Sie zu motivieren, mache ich natürlich mit. Das ist für mich das Normalste der Welt. Deswegen tanzen wir so gern und singen. Und am Ende ist es dann irgendwo eine versteckte Therapie. Sie koordiniert gewisse Sachen, sie benennt ihre Körperteile und sie spricht dabei.
Verena Wendler fährt mit ihrer Tochter Frieda seit ihrem ersten Lebensjahr zu Ergo- und Physiotherapien. Jede Woche. Später kommen noch Sprachtherapien dazu. Was andere Kinder nach kurzer Zeit können, muss Frieda lange üben. Sie leidet unter Hypotonie, heißt, sie hat eine sehr geringe Muskelspannung. Frieda geht in die 8. Klasse einer Potsdamer Ganztagsschule für Kinder mit Beeinträchtigungen. Auch zu Hause übt Verena Wendler viel mit ihrer Tochter. Sie ist alleinerziehend, arbeitet tagsüber als selbstständige Friseurin. Danach ist sie ganz für Frieda da, jede Minute.
Sicherlich gibt es schon Momente, wo auch die mal schwer sind. Wenn ich dann früh morgens aufstehe und die Frieda aus dem Bett hole und sie mich anlacht und sagt, Morgen Mama, hast du gut geschlafen? Dann ist alles wieder okay.
Verena Wendler will ihrer Tochter ein Leben so eigenständig, wie es nur geht, ermöglichen. Frieda könnte später in einer Wohngruppe leben, vielleicht sogar in einer Werkstatt arbeiten. Viel hat die alleinerziehende Mutter schon unternommen, um ihre Tochter zu fördern. Im vergangenen Jahr ist sie mit ihr in die Karibik geflogen, zu einer Delfintherapie.
Das waren schon magische Momente, muss ich echt sagen, die unerklärbar sind, was da passiert. Was der Delfin mit Frieda gemacht hat.
Danach beobachtet sie, dass es mit ihrer Tochter steil bergauf geht.
Die Kraft zu finden, um die Orangen auszupressen, die Duschbrause zu halten, um sich selber einzuseifen, ein Stück weit alleine abzutrocknen. Viele kleine Dinge, die den Alltag Frieda erleichtern und für mich auch dann leichter sind.
Lange hat Verena Wendler gespart, um mit Frieda auf die karibische Insel Curaçao fliegen zu können, in das Therapiezentrum, das sich auf Kinder mit Down-Syndrom spezialisiert hat. 20.000 Euro hat sie für die Reise bezahlt. Über Vereine sammelt sie jetzt Spenden, damit ihre Tochter diese Therapie noch einmal machen kann.
Ich wünsche mir für Frieda, dass sie noch selbstständiger wird, dass sie sich besser artikulieren kann. Und vor allem wünsche ich mir, dass sie glücklich ist.
Und dazu kann eine erneute Delfintherapie sicherlich beitragen.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.